Freut mich auf jeden Fall, dass das heute geklappt hat hier mit uns. Kuku ist jetzt dein zweiter Film, der hier bei der Berlinale auch läuft. Dein zweiter längerer Film sowieso. Auch Luz ist ja hier schon gezeigt worden. Ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Erzähl doch mal ein bisschen was zur Premiere von Kuku. Wie hast du dich in diesem Jahr hier bei dieser Ausgabe der Berlinale aufgehoben gefühlt?
bis der Film läuft, habe ich mich gar nicht gut gefühlt. Nicht, weil die Leute sich nicht gekümmert haben um mich, aber einfach, weil ich wahnsinnig nervös war. Ich bin wahnsinnig nervös vor Premieren. Die ganze Woche habe ich kaum Schlaf und kann kaum essen. Und dann, wenn der Film läuft und wenn ich so, vor allem wenn ich Cast und Crew treffe und wir zusammen sind und man merkt, okay, die Sache läuft jetzt, es gibt kein Zurück, dann fällt es so langsam ab. Und dann meistens, wenn der Film lief und man sich nochmal mit dem Publikum unterhält, dann ist der Moment, wo ich loslassen kann. Und der war sehr schön gestern Abend.
Für diejenigen, die jetzt noch nichts von deinem neuen Film gehört haben, auch wenn es eine etwas schwierige Aufgabe vielleicht ist, aber du bist ja der Regisseur, kannst du uns Kuku mal ganz kurz mit deinen eigenen Worten vorstellen, ohne zu viel zu verraten?
Es ist gar nicht so leicht, ohne zu viel zu verraten. Ich erzähle mal was zur Geschichte. Gretchen, eine 17-Jährige, gespielt von Hunter Schäfer, muss zu ihrem Vater und seiner neuen Familie nach Europa ziehen und die ziehen alle zusammen in die Alpen, weil die Eltern da als Architekten ein Urlaubsresort planen, entwerfen, was gebaut werden soll. Und während sich Gretchen da langsam einfindet, wird sie von mysteriösen Gestalten heimgesucht und verfolgt. Und ab dann geht alles mehr und mehr in eine dunklere Richtung.
Das macht schon mal ein bisschen Vorfreude auf den Film auch für diejenigen, die so ein bisschen auch auf diese Art von Film stehen. Ist ja gar nicht so leicht zu sagen, was es für eine Art Film ist, aber wir können schon davon ausgehen, dass wir uns bei dir auch im Bereich Genrefilme befinden. Horrorfilm ist da absolut mit drin, aber es ist auch immer noch ein bisschen mehr und auch noch ein bisschen anders.
Ja, ich würde sagen, da ist auch ein bisschen Science-Fiction drin. Coming of Age und Drama, vielleicht sogar Melo ist da drin. Es gefällt mir, so Geschmacksrichtungen zu vermischen. Ich finde, Komik passt sehr gut zu Angst und zur Spannung. Und ich denke nicht so strikt in Genres, wenn ich schreibe, sondern eher in Gefühlen am Anfang. Und dann bieten sich so die Genres eigentlich an. Wenn man die Gefühle, die ich da hatte, das war so eine Mischung aus Angst und Traurigkeit, die ich irgendwie da verspürt habe und da hat sich der Horrorfilm total angeboten für.
Das Setting in den Alpen, diejenigen, die sich mit deiner Filmografie auskennen, kennen natürlich auch Mr. Yamamoto und seine Alpenresidenz. Ja. Also das Thema Alpen zieht sich ja so ein bisschen auch durch, wenn ich das mal so sagen darf. Und natürlich, das Ganze, also die Alpen sind ja auch ein mystischer Ort, die Berge, der Wald. Das hat ja auch so ein bisschen was von einem Märchenfilm, also so ein düsteres Märchen. Wenn ich mir Gretchen angucke, Hänsel und Gretel, ne, so die von den Eltern verstoßenen Kinder. Also da sind ja auch viele Motive drin, die auch in diese Richtung gehen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu den Alpen und vielleicht auch zu diesem Natursetting, was damit drumherum ist.
Ja, erstmal hast du vollkommen recht, uns auf den Punkt gebracht. Ich bin sehr gerne in den Bergen und es ist ein seltsamer Ort. Ich brauche immer eine ganze Weile, bis ich diese dramatische Landschaft irgendwie verstehe und da beruhigt sein kann. Das dauert so ein paar Tage. Ich sehe das oft, dass ich mir am Anfang die Berge noch gar nicht richtig angucke und dann, also wie als ob ich die noch nicht richtig sehen kann und dann nach ein paar Tagen kann ich die sehen. Und das genieße ich sehr. Und dann aber, so nach ein, zwei Wochen, muss ich die Berge unbedingt wieder verlassen, weil die dann langsam bedrohlich werden und einen unterdrücken fast. Und als Setting für eine Geschichte ist es einfach wahnsinnig dankbar, weil über Berge kannst du nicht hin drüber gucken. Da ist ein Riesenhindernis vor dir, ja, was du nicht einfach so du kannst ja nicht einfach so drüber laufen, das kostet viel Arbeit und so ein Gebirge verformt irgendwie eine schöne Grenze für eine, na, sogenannte Arena für eine Geschichte, die man erzählen will.
Das ist ja eine internationale Produktion, das heißt, du hast auch die Möglichkeit gehabt, mit internationalen Stars zusammenzuarbeiten. Dan Stevens ist da mit dabei, den kennen ja viele aus Maria Schraders Film, Ich bin dein Mensch. Und natürlich Hunter Schäfer, die aus Euphoria vielen bekannt ist, aber auch aus anderen Produktionen. Vielleicht kannst du mal etwas zu der Arbeit gerade mit diesen beiden speziell sagen.
Ach, es war total herrlich, mit denen zu arbeiten. Ich liebe beide sehr. Wir haben uns gut angefreundet, was sofort funktioniert hat. Und das wusste ich auch eigentlich schon beim ersten Gespräch. Dass, weißt du, wenn du mit Leuten sprichst und du denkst, ah ja, mit dem Menschen wird's keine Probleme geben, wir verstehen uns. Was total wichtig ist, weil für so einen Film, der viel abverlangt von den Spielenden, ist es total wichtig, dass die mir vertrauen und ich denen vertraue. Und dass es ein wirklich ein geschützter Ort ist, in dem man sich öffnen kann. Und ich bin immer noch ganz gerührt, wie sehr die sich dem Film hingegeben haben und mit Leidenschaft ihr emotionales Inneres geöffnet haben für den Film.
Das ist ja auch eine sehr herausfordernde Rolle, gerade für Hunter Schäfer. Wenn ich mir angucke, am Anfang des Films hat sie vielleicht so ihre inneren Narben und Verletzungen und ihre Trauerarbeit über alles, was so in ihrer Familie vorgefallen ist. Im Lauf des Films manifestiert sich das aber immer mehr in tatsächlichen äußeren Verletzungen. Also so in jedem 10, 15 Minuten Schritt kriegt sie noch mehr ab, bis sie dann schließlich auch mit so einer eingegipsten Hand irgendwie dann das Finale bestehen muss. Das ist ja auch nicht so leicht zu drehen und zu spielen und auch eine besondere Heldin oder eine besondere Hauptfigur, die du damit geschaffen hast, gemeinsam mit ihr.
Ja, absolut. Das ist nicht leicht zu spielen. Ich vermute, also ich weiß mit Sicherheit, es ist schwieriger, die emotionalen Wunden herzustellen. Das verlangt extrem viel ab. Hunter konzentriert sich dann immer sehr. Wir machen Ruhe am Set kurz. Wir hatten dann ganz schöne Momente, wo ich bei ihr war und wir einfach nur ganz still nebeneinander saßen, weil sie einfach eine gewisse näher gebraucht hat, um diesen dunklen Ort zu finden in sich. Und ich habe das dann in ihrem Gesicht gesehen, dass sich was verändert und dass sie irgendwo hinkommt. Und dann hat sie immer nur so ganz leicht genickt und dann wusste ich, okay, jetzt geht's los. Dann bin ich zurück zur Monitor-Kombo gerannt und wir haben gedreht. Mit den Verletzungen, die sich da manifestieren, ich glaube, das ist es einfach. Du kannst eben das Innere äußerlich zeigen mit solchen und mit einer Bildsprache. Und ja, sie sieht immer schlimmer und schlimmer aus mit fortschreitender Laufzeit.
Diese Bilderwelten und diesen Ort, den du schaffst für deine Filme, das ist ja immer auch so ein bisschen ein mystischer Ort, ein filmisches Niemandsland. Das hat sich ja auch schon im letzten Film bei Luz so ein bisschen manifestiert. Diesmal können wir auch sagen, vielleicht sind es die 80er Jahre, als es noch Anrufbeantworter mit Kassetten gab. Vielleicht ist es auch ein bisschen früher oder später. Und du setzt da ja auch sehr auf dein bewährtes Team. Also für das ganze Design und für das ganze Setting hast du auch wieder mit Dario Mendes Acosta zusammengearbeitet, der ja bei Luz schon wahre Wunder vollbracht hat. Mhm. Also auch da gibt es dann wieder zum Schluss eine Bibliothek, einen Konferenzraum. Also du hast so eine Bilderwelt, die sich immer wieder dann auch so Bahn bricht in deinen Filmen.
Mhm. Es wiederholen sich auch Sachen tatsächlich beim Film, wie du es gesagt hast. Ich bin mir nicht so richtig sicher, woher das kommt. Ich schreibe sehr unbewusst, würde ich sagen, und das hat zur Folge, dass ich Sachen irgendwie einfach interessant oder besonders wertvoll finde für eine Geschichte. Und Dan Stevens stand am Set irgendwann in einem der späteren Orte, die Leute werden es sehen, und es sah sehr ähnlich aus, wie es auch in Luz zuging. Und er stand da in einem Korridor und guckt sich so das fluoreszierende Licht an und sagt so, ah, Institutional Horror, a Tillman Singer Movie. Und ich hatte das sehr süß eigentlich auf den Punkt gebracht. Ja, aber irgendwie sowas ist es. Ne? Oftmals weiß ich die Bedeutung gar nicht davon, was es jetzt genau konkret bedeutet, aber ich weiß, es bedeutet irgendwas.
So. Mir ging das auch so, dass ich gedacht habe, so ja, das könnte auch dasselbe, wie man heute sagt, Multiversum sein oder vielleicht auch eine ähnliche Zeitebene oder wie auch immer. Aber es ist natürlich auch nochmal eine Entwicklung da drin, auch in der Optik, auch in dem Entwurf. Du greifst ja auch da wieder auf deinen Kameramann Paul Falz zurück, der ja auch schon mit 16 mm bei Loose und einem Weitwinkel irgendwie ziemlich atemberaubende Sachen gemacht hat. Aber ich glaube, diesmal habt ihr auf 35 mm gedreht, also auch auf Film.
Ja, richtig, richtig. Das ist mir total wichtig, auf Film zu drehen. Ich bin da extrem strikt. Und das liegt teilweise auch an dem Gefühl, an dem Look natürlich. Ja, es hat einen besonderen Look, auch wenn du den noch wahnsinnig doll verändern kannst später in der Postproduktion. Aber vor allem liegt das an dem Umstand, auf Film zu drehen. Das kann man nicht simulieren. Auf Film drehen ist schwierig. Man kann nicht viele Takes machen. Es ist umständlich und die Kameraperson, der Kameramann Paul, muss seinen Augen vertrauen und seinem Lichtmesser. Aber es gibt keinen Monitor am Set, der dir genau zeigt, wie der Film später aussieht. Und das ist eine gute Sache. Das ist eine richtig gute Sache, dass man auch eine Nacht warten muss, bis das Zeug aus dem Labor wieder zurückkommt und man die Dailies oder die Rushes sehen kann. Das ist wahnsinnig gut. Das hat einen Grund, dass man so lange Filme gedreht hat. Und ich merke das, ich kann nicht anders.
Letzte Frage. Wir müssen natürlich noch mal ganz kurz ein Wort von dir zur Musik hören. Simon Basko hat die Musik komponiert und du hast mit ihm zusammen aber auch Songs geschrieben und Songs selbst eingespielt. Also das ist ja auch noch mal eine neue Entwicklung. Erzähl mal ganz kurz was zum Sound und zur Musik, aber auch zu den Songs, die ihr geschrieben habt.
Ja, sehr gerne. Simon hat unglaublich gute Musik komponiert. Ich liebe Gretchens Thema, was er geschrieben hat, was man durch den ganzen Film hört. Wir haben einen Song zusammen eingespielt im Studio, ja, richtig. Und Hunter hat für den Song gesungen tatsächlich. Und das war so, weil Gretchen spielt Bass, ihre Rolle spielt Bass, die Figur. Und ich wollte eigentlich einen Song von The Jesus and Mary Chain kaufen, lizenzieren. Und das Angebot von Verlag oder so, Entschuldigung, kam viel zu hoch zurück und mein Produzent hat gesagt, nein, das geht nicht, dürfen wir nicht. Und dann habe ich Simon gebeten, kannst du mir bitte einen Song schreiben in dem Style? Und das hat er gemacht. Und weil ich auch Gitarre spiele, habe ich dann mitgespielt, als wir den aufgenommen haben.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und viel Erfolg weiterhin noch mit Cuckoo natürlich. Nicht nur hier auf der Berlinale, sondern auch darüber hinaus.
Vielen lieben Dank.